Hallo hier beim anarchistischen Hörfunk. Es ist jetzt 7.22 Uhr und Aufschluss in der JVA Tegel und wir sprechen mit Andreas Krebs. Hallo, guten Morgen, Andreas.
Hallo, guten Morgen.
Du hast ja deinen Hungerstreik schon am Sonntag jetzt beendet. Vielleicht für alle, die das noch nicht wissen, Andreas hatte seit dem 29.01. war er im Hungerstreik, um Forderungen gegenüber der JVA durchzusetzen, wie zum Beispiel den Erhalt der Roten Hilfe-Zeitung und des Gefangeneninfos, sowie den Stopp der Postzensur und die Rückgabe des eigenen Buches. Ich bin ja persönlich ein bisschen erleichtert, dass du den Hungerstreik jetzt beendet hast, obwohl ich weiß, wie zwiespältig das ist, weil eben die Anstalt so Spielchen spielt und auf deine Forderung erst irgendwie eingegangen ist, dann hat sich rausgestellt, aber doch nicht. Ich würde gern wissen, wie geht's dir denn jetzt so und vielleicht erzählst du ein bisschen so von deinen letzten Tagen und wie es zu dieser Entscheidung gekommen ist.
Also mit meinem Hungerstreik, es war ja das Problem, ich habe ihn dann wieder aufgenommen, den Hungerstreik, nachdem, dass ich da so hintergangen wurde von der Anstalt, trotz Zusage, dass dann mir also wieder die Zeitungen einbehalten wurden. Ich habe das dann, ja, also einmal vom Hungerstreik, dann aufgehört und dann wieder angefangen. Und dann ging's mir aber über die Tage so schlecht. Ich habe wirklich mit dem Kreislauf habe ich zu kämpfen gehabt. Und ich wollte jetzt halt auch keinen Rückzieher machen, wo ich gesagt habe, nee, ich muss das machen. Also ich, aber körperlich war ich so am Ende. Also sowieso, von dem abgesehen, Konzentrationsschwierigkeiten etc. Und da ich ja auch noch in die Arbeit gehe, ja, war mir klar, nee, das geht bloß noch ein paar Tage gut, das schaffe ich nicht. Mir fehlen einfach die Vitamine, ich habe ja hier nichts. Ja, Vitamin B, C etc. Und ich habe mich dann vorher erst mit einem guten Freund unterhalten darüber, also telefonisch habe ich den angerufen und der hat dann zu mir gesagt, Andreas, nimm dir keiner übel, wenn du wieder anfängst zu essen. Und dann habe ich dann gesagt, okay, also ich nehme wieder etwas leicht natürlich, leichte Kost zu mir, weil ich sonst nicht schaffe. Ich schaffe es einfach nicht. Es ist ja, man darf nicht vergessen, ich bin jetzt 52, ja, und je älter man wird, je schlimmer zehrt's am Körper. Also ich bin ja keine 30 Jahre mehr, wo man da, ja, mit voller Energie. Und das war also so der Grund, gesundheitlich, wo ich gesagt habe, ich muss essen, ich muss was zu mir nehmen, weil sonst halte ich dieses Tempo halte ich nicht aus. Aber das ändert nichts mit meiner Entscheidung, dass ich komplett weiterhin gegen diese Anstalt vorgehe, mit dem, was sie abziehen, ja, sowohl mit mir als auch mit anderen Gefangenen. Ich bleibe da absolut dahinter. Ja, natürlich mit alle Konsequenzen. Also das ist mir egal. Ich rechne auch damit, dass wieder irgendwelche Schikanen dann kommen, ne?
Natürlich stehen wir hinter dir und niemand verurteilt dich dafür, dass du diesen Hungerstreik jetzt abgebrochen hast. Ich denke, wir sind froh dass und hoffen, dass du jetzt ein bisschen wieder zu Kräften kommst, um auch weiter, wie du selber gerade gesagt hast, gegen diese Zustände zu kämpfen. Wir hatten gestern schon ein bisschen gesprochen über die Situation drin und wer jetzt am Ende solidarisch war und wer nicht. Und du klangst auch ein bisschen enttäuscht, dass es am Ende doch gar nicht so viele Leute waren, die da auf deiner Seite gestanden haben, aber es auf der anderen Seite auch doch Leute gab, die zusammengehalten haben und sich immer so ein bisschen um dich gekümmert haben. Kannst du uns da noch einen kleinen Einblick geben, wie da gerade die Stimmung ist bei dir drin?
Ja, natürlich. Ich sage immer so, am Schluss trennt sich die Spreu vom Weizen. Ich war in den letzten Tagen etwas niedergeschlagen und sehr enttäuscht. Ich habe Menschen, die wo mir zur Seite stehen, die erkundigen sich an dir, alles okay, brauchst du irgendwas? Ja, also wirklich, habe ich wirklich Leute, aber die kann man zwei Hände abzählen und die wo auch zu mir kommen. Aber der größte Teil, ich musste feststellen, dass wieder von Bediensteten gegen meine Person gehetzt wird. Das heißt, diese große Razzia, diese große Filzung, wo dann auch der Zoll kam, speziell gezielt auf Handys und Speicherkarten, wird jetzt natürlich, also es ist hinter meinem Rücken natürlich zu mir persönlich, sagt keiner was, heißt dann, das wäre alles nur meine Schuld, weil ich so Fotos veröffentlicht habe und ein Video im Netz. Ja. Und mit den Leuten, wo ich das gemeinsam gemacht habe, wir wussten, auf was wir uns einlassen, wir waren auch abgesichert, falls etwas passiert. Aber es traf natürlich auch andere Menschen. Und ich muss dazu aber kurz sagen, es ist dreimal im Jahr sowas, ist eine große Filzung. Da kommt dann ein Zoll mit Hunde und dann wird dann gezielt nur nach Handys durchsucht. Also es war nicht meine Schuld. Es war halt ein ungünstiger Augenblick. Ja. Aber das ist sehr ärgerlich, dass viele, viele Gefangene dann das glauben, was ihnen von Beamte zugetragen wird. Ja, das ist selbst seine Schuld, der da oben auf der lebenslänglichen Station, nur wegen dem, also das ganze Theater. Und das ist natürlich nicht so. Das ist gewollt, das ist absichtlich. Ja, das hat man natürlich ganz gut verbunden mit ihrer Routinekontrolle da, was da jährlich einmal ist, wo sie da diese Großfilzung gemacht haben, hat es natürlich ganz genau denen in den Kram gepasst. Und da bin ich enttäuscht, weil ich wurde von jemandem, der kam zu mir und sagte, Andi, die Leute sind sauer. Ein paar haben schon gesagt, wo sie das Handy rausgefilzt haben, eigentlich müsste ich die Kosten dafür tragen. Also ich bin aus alle Wolken gefallen. Ich war so enttäuscht. Ja, ich muss mal nur als Beispiel, es gab einen Gefangenen, der hat 6 Handys bei sich in der Zelle versteckt. Ja, wie dumm muss man sein? Ist doch nicht meine Schuld dann, wenn der so blöd ist. Also ist mir, ja, aber das sind halt die wo dann natürlich dadurch ihr Geld verdienen. Oder? Ja, letztendlich bin ich enttäuscht darüber. Es ist einfach, was soll ich sagen, das zeigt mir, dass der Zusammenhalt also doch nicht so da ist. Ja, auf der einen Seite denke ich mir, es sind Gefangene, die haben teilweise kurze Strafen, sagen wir mal bis 2 Jahre, die wollen sich also nur durch den Vollzug halt durchschleichen, nehmen das alles halt so hin, ja, aber berücksichtigen nicht die Gefangenen, die wo wirklich Jahre haben, tagtäglich über Jahre hinweg mit diesem System konfrontiert werden und schikaniert werden. Es ist einfach schade. Es ist leider nicht mehr der Vollzug, wie ich den einmal erlebt habe, wie in Bayern 2012, 2014.
Was habt ihr da gemacht? Erzähl doch mal.
Ja, naja, wir waren, das war natürlich schon eine andere Hausnummer. Ne? Also ich habe das auch in meinem Buch ein paar Beispiele reingeschrieben. Wir sind da in Hofgang. Wir waren um die 100, 120 Leute im Hofgang und sind dann einfach nur mal reingegangen. Ganz einfach. Da gab es gar keine große Diskussion. Also, okay, Protest. Das und das machen wir. Logisch, ich war an der Spitze gestanden. Ja, und es waren natürlich auch nicht welche Nichtigkeiten oder so Kleinigkeiten, sondern zum Beispiel die Gefangenengewerkschaft. Die brachte damals eine Zeitung raus. Und da ich für Bayern ja zuständig war und für gewisse Haftanstalten und ich ja das mit aufgebaut habe, die Gefangenengewerkschaft, habe ich natürlich für einen großen Teil der Inhaftierten die Zeitung zugänglich gemacht. Die war ja kostenlos. Was ist aber passiert? Das gleiche Spiel wie jetzt. Die Anstalt hat allen Gefangenen, von jedem Gefangenen diese Zeitungen einkassiert. Aufgrund dessen haben wir natürlich einen Protest gemacht. Manche haben sogar das Essen verweigert. Ich habe denen dann sogar was geschrieben. Das waren dann auch ausländische Gefangene, wo der deutschen Sprache nicht so mächtig sind. Und wir sind halt einfach vom Hofgang nicht mehr rein. Also richtig Protest. Und das Schöne war dann, die hatten wirklich so Angst, die Anstaltsleitung, dass dann, wenn ich auf der Station war, der Anstaltsleiter mich aufgesucht hat. Also wirklich, der kam zu mir in meinen Haftraum, hat sich auf mein Bett gesessen und sagt so, Herr Krebs, was wollen Sie? Dann habe ich natürlich die Missstände aufzählt. Und ich sage, das hier ist ein Problem, das hier ist ein Problem. Und wir haben das dann also wirklich erreicht, dass um die 50 oder 60 Gefangene haben ihre Zeitungen bekommen. Wir haben das wirklich erreicht. Das war ein riesen Aufwand, denn jeder Gefangene musste zur Hauskammer, weil dort wurden die dann deponiert, diese Zeitungen, und jeder Gefangene hat seine Zeitung bekommen. Ich habe zum Beispiel einen anderen Fall, ich war in der JVA Landshut, da gab es für Laktoseintoleranz die Gefangenen, gab es keine Milch. Das heißt, alle anderen Gefangenen bekommen Milch, aber die Leute, wo Problem mit der Laktose haben, bekommen keine Milch. Die bekommen also anstelle eines Liter Milch in der Woche, bekommen sie einfach einen Liter Wasser, einen Tetrapack. Ja, und da habe ich mich natürlich beschwert, was das soll hier, sage ich. Habe ich nicht auch ein Anrecht auf den Nährwert einer Milch? Ja, da müssen sie halt einfach laktosefreie Milch besorgen. Da gab es dann auch wirklich ein Problem, da wo sich die Anstalt gesträubt hat und dann war ich dann mit mehreren Gefangenen und dann haben wir einen Hungerstreik gemacht. Und was ist passiert? Nach zwei Tagen, denn nach 3 Tagen müssen sie das Ministerium verständigen, die Anstalt, ist gesetzlich vorgeschrieben damals. Und nach 2 Tagen haben sie allen Gefangenen, die Laktoseintoleranz haben, haben die ihre Milch bekommen. Also separate, spezielle Milch, Käseprodukte wurden eingeführt, Laktoseintoleranz und selbst Süßspeisen, Pudding oder Grießbrei, was es mal gab, alle 4 Wochen einmal eine Portion, alles das wurde umgeändert. Also es sind so Erfolgserlebnisse, wo ich mir sage, jawohl, aber nur so funktioniert es, wenn wir zusammenhalten, gemeinsam. Einer allein, ich meine, ich habe draußen eine Lobby, ich habe sehr viele Leute hinter mir stehen. Aber auch hier innen ist es notwendig, dass die Gefangenen mehr zusammenhalten, mehr zusammenrücken. Ja, und jeder keinen Grund, dass ich mich da 2 Stunden mit einem Beamten im Büro unterhalte, als wäre das mein bester Kumpel, als würde ich nichts anderes kennen. Ja, man müsste einfach viel mehr zusammenhalten. Dann würde mir auch viel mehr erreichen. Denn was die Anstalt nicht gebrauchen kann, sind solche Menschen wie mich. Und wenn wir jetzt hier, wenn ich Haus 2 jetzt nochmal bedenke, lass hier 10 Leute wie mich sein, dann haben die ein Problem. Denn es kommen dann auch automatisch andere Gefangene, die hören dir dann zu, die sagen, Mensch, der hat ja recht. Warum? Und das ist ja, wir haben ja wirklich sehr viele Dinge auch gemacht. Wir hatten ja damals auch einen Soli-Hungerstreik gemacht für die griechischen Inhaftierten damals. Aufgrund in ihre besondere Haftbedingungen, die Isolation. Also es war schon, wir haben in Bayern sehr, sehr viel bewirkt. Das vermisse ich hier.
Ja, das klingt auf jeden Fall gut, sehr rebellisch und solidarisch. Am Ende des Tages ist halt dieses Knastsystem genau so korrupt und so zerstörerisch, dass es eben auch dazu kommt, dass Leute nicht solidarisch sind. Und das ist ja genau das, was dieses Knastsystem will, Leute kaputt machen, Leute brechen. Und ich denke, das ist leider gerade diesmal hier sehr wieder zum Ausdruck gekommen auf verschiedenen Ebenen. Zum einen in der Art und Weise, wie sie mit dir umgegangen sind, zum anderen aber eben auch, wie sie immer versuchen, Zwietracht zwischen den Gefangenen eben zu schüren, um eben so eine Solidarität zu verhindern. Und da haben sie eben auch sehr viel Macht. Und du hast ja gerade schon ein paar Ursachen gesagt. Leute sind nur kurz drin, wollen irgendwie einfach durch die Haftzeit durch. Aber ja auch diese ganze Korruption, Drogen, diese Telefone, das kommt ja da auch nicht alles ohne rein, sondern da verdienen ja Leute auch Geld dran. Und das sind natürlich alles Hebel und Mechanismen, wo Leute gegeneinander ausgespielt werden können und so Stimmung gemacht wird. Und das ist dann halt schade, aber genau, du hast ja schon gesagt, du gibst nicht auf und der Kampf geht weiter und mit viel Agitation und Propaganda bin ich ganz zuversichtlich, dass auch in Tegel noch ein paar Leute mehr vielleicht, ja, erstmal sich trauen, auch vielleicht aufzustehen und gegen diese Verhältnisse vorzugehen.
Die Leute müssen sich trauen. Es kommen schon jetzt langsam so die letzten 2 Tage der ein oder andere, oh Andi, du isst wieder. Ja, wie kam's? Sie denken dann, ich habe irgendwie einen Sieg errungen. Nee, dann kläre ich sie ja auch und sage, hey, pass auf Leute, so und so ist es gelaufen. Also total hinterfotzig von Seiten der Anstalt. Ja, also wenn ich heute eine Vereinbarung habe, dann halte ich mich auch daran. Ja, also ich weiß nicht, die wollen das von mir und das Gleiche erwarte ich auch von den anderen. Aber was die Gefangenen so betrifft, ich glaube, so langsam werden sie wachgerüttelt. Es gibt schon so die ein oder anderen, die wo sie dann unterhalten, Mensch, eigentlich gar nicht verkehrt, was er macht. Schaut sich das mal an. Ich, für mich persönlich, ich bin so, ich werde weitermachen, ich werde Ungerechtigkeiten, alles, ich werde alles veröffentlichen, so lang wie ich das kann. Und denn, was ich hier erlebt habe, ist leider extrem. Es ist wirklich extrem. Und wie du auch schon sagst, mit Korruption und so, ich spreche es auch direkt an. Wenn ich mich heute mit einem Stationsbeamten unterhalte, ja, wo wir da kurz in ein Gespräch kommen, aus was für Ding auch immer, aus welchen Gründen, und wir kommen da auf dieses Thema, und dann sage ich, schauen Sie sich das doch einmal an, was hier läuft. Wie kommt denn das ganze Zeug hier rein? Die Besucher, Angehörige werden richtig krass kontrolliert, müssen zweimal ihre Schuhe ausziehen, ja, werden gefilzt, die können nichts reinbringen. Das kannst du vergessen. Also das geht überhaupt nicht. Handys oder Flaschen Whisky, Drogen, plattenweise. Also da frage ich mich, da denke ich mal, was ist denn das? Also ich habe sowas noch nie erlebt. Das ist immer mal schwarze Schafe, auch bei Beamten, ist ganz klar. Brauchen wir nicht drüber reden. Gibt es. Und man wird auch nie, egal wo auf der Welt, ein Gefängnis ohne Drogen finden. Das gibt es nicht. Unmöglich. Aber das Ausmaß hier ist extrem. Das müsste man müsste es gesehen haben. Man müsste es mit eigenen Augen gesehen haben. Ich habe manchmal Angst, wenn ich nach draußen so berichte, dass man mir vielleicht gar nicht glaubt. Dass die sagen, der spinnt doch, der hat sie doch nicht alle. Ja, ich bin froh, dass mich so viele Menschen nach draußen hin kennen, die wo wissen, ja, das, was ich sage, das hat wirklich Hand und Fuß, das ist so. Und in manches Dinge untertreibe ich sogar noch. Ja, ich hab auch, aber unabhängig jetzt von den Drogen, ich habe ja auch Gefangene, die vegetieren vor sich hin, ohne Arbeit, sitzen 15 Jahre in einem Loch, die Zelle schaut aus, verwahrlos. Ja, der Gefangene lässt sich gehen. Teilweise ausländische Gefangene. Und die wird sich kaum gekümmert. Mir tut das so leid. Ich habe die letzten 2 Tage, habe ich einen Gefangenen, der geht gar nicht mehr weg von mir. Ich helfe ihm ein bisschen mit Tabak, einen Kaffee. Jetzt habe ich ihm an die Ausländerbehörde geschrieben und seine Botschaft Nicaragua, dass er abgeschoben wird. Also wirklich, es sind zusätzlich, ich zerreiß mich förmlich. Ich zerreiß mich förmlich. Also ich versuche wirklich auch noch Gefangenen zu helfen. Ja, und das tut mir aber in der Seele weh, wenn ich sowas sehe. Wie Menschen wie er. Und das ist auch nur einer von vielen. Das ist irre. Das tut mir so leid. Ich habe den Kleidung geschenkt, weil er nichts hat. Der kriegt ja nichts. Von wem denn? Da hat er sein Taschengeld, ja, sein Taschengeldsatz. Davon muss er seinen scheiß Fernseher noch zahlen und dem bleibt ja nichts. Da kannst du nicht einmal eine Tafel Schokolade leisten. Das tut mir so leid. Wenn man das gesehen hat, da könnte man heulen. Da könnte man heulen. Es ist einfach, und das, es gibt viele davon. Leider viele. Ja. Manche Gefangene aufgrund ihres Delikts trauen sich ja nicht raus aus der Zelle. Die sind drin, die zittern, die haben Angst, gehen allein ins Duschen, denen würde nichts passieren. Denen passiert nichts. Aber das sind einfach Menschen, die brauchen Unterstützung, die brauchen Hilfe, psychologische Betreuung, eine Therapie, ja, oder wie der aus Nicaragua, den man an die Hand nimmt, und man sagt, Mensch, komm, geh mal mit, schau dir das mal an, oder versuch dich mal ein bisschen zu beschäftigen, dass sie denen selber eine Beschäftigung gibt. Aber da passiert gar nichts. Es passiert nichts. Und gerade dieses Haus hier, dieses Haus 2, das ist so ekelhaft und auch wirklich aus der Nazi-Zeit noch, das ist unglaublich. Ja, aber ich könnte hier Dinge aufzählen, das ist ein Fass ohne Boden. Ich versuche mich auf das Wesentliche jetzt momentan zu konzentrieren, aber hier gehört eine komplette Umwälzung rein. Und deswegen sage ich immer, externe Kommission, hier rein, Gefangene auch befragen, das wirklich mal anzuschauen. Das wäre sehr wichtig.
Mhm. Ja, okay. Vielen Dank, Andreas, für die Einblicke.
Bitte.
Und ja, wir hoffen, dass du mutig und tapfer bleibst und weiter kämpfst, dich nicht durch diese Schikanen der Anstalt runterziehen lässt und stehen auf jeden Fall an deiner Seite, was auch immer kommen mag. Magst du noch was sagen?
Ja, ich möchte noch etwas loswerden. Es ist ja jetzt, vor 2 Wochen wurde ja jemand inhaftiert und das ist jetzt, ich glaube, wir wissen, vor wie wir reden, ich sage jetzt einfach meinen Vornamen, da möchte ich einfach nur, Daniela, dass man hier Solidarität zeigt, ihr ein bisschen zur Seite steht, denn ich weiß, was dieser Mensch gerade durchmacht. Isoliert, Kontaktsperre, selbst gegenüber, also mit Mitgefangenen, keinen Kontakt. Und diese jetzt natürlich eine Hetzjagd gegen diesen Mensch und auch gegen die anderen beiden, die wo noch auf der Flucht sind. Das ist eine richtige Hetzjagd. Und ich denke, dass der Staat alles versuchen wird, diesen Menschen richtig mürbe zu machen. Wirklich richtig mürbe zu machen. Und ich muss da wirklich leider auch jeden Tag dran denken, weil ich weiß, wie es die, weil ich sitze ja selber und ich habe selber viel durchgemacht und Isolation auf das Übelste, auch im Ausland. Und ich weiß, was dieser Mensch gerade durchmacht. Und das ist für mich sowas, wo deswegen auch diesen Aufruf, zeigt Solidarität, steht hinter dieser Person, ja, schreit und versucht, diese Person zu unterstützen, wo es geht. Also wirklich, das ist, weil ich habe hier wirklich die schlimmste Befürchtung, was der Staat jetzt mit dieser Person macht. Ich denke, und ja, das wollte ich einfach nur loswerden.
Ja, dann vielen Dank.
Und ich möchte mich auch noch bedanken bei allen natürlich. Alle Menschen, die mir schreiben, die wo so bedingungslos hinter mir stehen, wo Öffentlichkeitsarbeit mit mir betreiben, ja, wo, also wirklich, da, es ist für mich, ich bin jedes Mal aufs Neue beeindruckt, auch die unterschiedlichen Zeitungen, wo sich bei mir melden und wo gerne ein Interview machen. Ich finde das toll und dass so viel Interesse gezeigt wird, wo Menschen wirklich auch dahinter sind. Nicht nur für mich, denn es ist ja für ganz Tegel. Ja. Und da möchte ich einfach nur nochmal Danke sagen. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Auch an dich.
Alles klar. Ja, vielen Dank. Vielen Dank an dich und halte weiter durch. Und ja. Genau, dann sage ich erstmal Tschüssi, bis zum nächsten Mal.
Dann tschüss, ja.